Hallo, schön, dass du wieder da bist im Podcast Feel Femtastic. Natürlich, feminin, gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin dein Podcast-Host und Autorin, sogar schon zweifache, was für eine Ehre. Mein neues Buch ist tatsächlich im letzten Monat erschienen und neben meinem ersten Buch freut es mich total. Es ist ein totales Herzensprojekt und es ist jetzt da. Und auch darum geht es wieder, um Hormone. Weil, wenn du mich eventuell noch nicht kennst, ich bin Hormoncoach und beschäftige mich vor allen Dingen mit dem Thema PCO-Syndrom. Darüber ist mein erstes Buch, Hypothalamische Amenorrhoe. Darüber ist mein zweites Buch. Und ja, ich freue mich einfach, dass du das jetzt überall im Buchladen dir bestellen kannst und reinschnuppern kannst und ja, deine Hormone wirklich ins rechte Lot drücken kannst, weil es ist so unglaublich viel möglich und das ist mir so wichtig, dass du das weißt, dass so viel möglich ist, dass du so viel machen kannst und dass du dich nicht einfach dem hingeben musst, dass, okay, ich habe jetzt PCOS oder ich habe jetzt keine Ahnung, was auch immer du für eine Diagnose bekommen hast, sondern es gibt andere Möglichkeiten. Und auch heute, um auf unser heutiges Thema zu schwenken und unseren heutigen Podcast-Gast oder unsere Podcast-Gästin, und zwar habe ich Martina Liel eingeladen. Und Martina Liel litt selbst an Endometriose, was ja vielleicht auch so eine Diagnose ist wie, naja, kann man nichts machen, so nach dem Motto, oder kann man schon was machen, ne? OP und Pille und ich weiß nicht, was alles Frauen geraten wird bei Endometriose. Und auch Martina hat sich auf ihren ganz persönlichen Weg begeben und ist vielleicht auch rein zufällig über Dinge gestolpert, die ihr tatsächlich geholfen haben, heute schmerzfrei zu leben. Und Martina ist auch zweifache Autorin, einmal vom Buch Nicht ohne meine Wärmflasche, Leben mit Endometriose und ihr neues Buch Endometriose und Psyche, was so unglaublich gut geschriebene und spannende und interessante Bücher sind, dass ich sie wirklich jedem oder jeder mit Endometriose nur ans Herz legen kann. Und ja, ich habe Martina hier eingeladen und wir reden genau über ihr neues Buch, über Endometriose, über ihre Erfahrungen. Und es war so ein wunderschönes und spannendes Gespräch auch für mich. Und selbst ich, die nicht an Endometriose leidet, konnte aus ihrem Buch, aus dem zweiten vor allen Dingen, Endometriose und Psyche, so viel mitnehmen. Es war so wertvoll, was sie einfach dort reingeschrieben hat. Denn ich denke, dass dieses Thema Psyche und ja, traumatische Erlebnisse in unserer Vergangenheit können sich einfach so dramatisch auf unser Wohlbefinden heute auswirken, auf unsere Hormone heute auswirken. Und ja, ich will nicht länger drum herum reden. Ich entlasse dich jetzt mal ganz schnell in das wundervolle Gespräch mit Martina Liel.
Liebe Martina, ich freue mich, dass du heute hier in meinem Podcast bist und ja, danke, wir schön. Über dein Buch sprechen und über deine Geschichte, deine Erfahrungen mit Endometriose. Erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich.
Ja, danke. Ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich bin mal gespannt, also auf unser Gespräch. Ich glaube, ich kann auch viel von dir erfahren. Von daher spannender Austausch.
Mhm. Ja, super. Bevor wir richtig reinstarten, eine Frage, die ich jedem stelle. Mhm. Was hattest du denn heute zum Frühstück?
Oh Gott, also ich mache seit Monaten eigentlich immer dasselbe zum Frühstück. Ich habe immer meine Porridge Oats und dann schneide ich eine Orange rein und einen Apfel und dann kommen ganz viele Nüsse drauf und Zimt und Oat Milk und dann bin ich für den Tag gerüstet. Das ist so mein Ritual.
Okay, bist du so ein Gewohnheitstier, also dass du wirklich immer zum Frühstück das Gleiche isst?
Ich sag mal, so generell ist mein Leben nicht auf Gewohnheit ausgelegt, deswegen brauche ich so ein paar Gewohnheitsinseln. Und das ist zum Beispiel mein Frühstück. Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages. Da wird sich gesammelt, da wird Energie getankt und dann wird es auch schon danach chaotisch, so nach dem Motto. Deswegen finde ich es sehr wichtig. Ja, was hattest du denn zum Frühstück?
Ich hatte heute Buchweizenporridge mit Blaubeeren. Ich habe mir da TK-Blaubeeren reingemacht.
Klingt auch lecker.
Das Ja, habe ich mir hier mal gegönnt. Ist jetzt nicht so, ich bin ja in Norwegen. Du bist in Schottland, ne?
Ich bin hier in Schottland,
ich weiß nicht, wie es da in Norwegen ist. Manchmal schwierig, so andere Dinge zu bekommen. So einige, aber jetzt war ich mal in so einem Health Food Store und da habe ich Buchweizen, richtig Körner. Und
ja, also ich kann das bestätigen, hier ist es auch schwierig, zum Beispiel Dinkelsachen zu bekommen. Ne? In Deutschland kriegt man ja alles aus Dinkel mittlerweile, Brötchen, Brot, Spaghetti, was weiß ich, und hier sucht man so ein bisschen danach. Also ja,
das kann ich mir vorstellen, ja. Ich glaube, noch so Roggen ist wahrscheinlich noch so, was man irgendwie in anderen Ländern noch kennt.
Ja, genau. Das
aber Dinkel kann ich mir vorstellen.
Dinkel eigentlich gar nicht. Hm. Nur in ganz teuren, überteuerten Bioläden. Ja.
Mhm. Krass. Krass, ne? Wir haben es schon gut in Deutschland. Also wir haben da ganz viel.
Ja.
Also wirklich extrem viel. Es fällt dann immer auf, wenn man doch mal ins Ausland geht.
Das stimmt. So was die Auswahl angeht, so an Essen, Lebensmitteln und so. Ja, das stimmt.
Mhm. Ja, wir sind privilegiert, teilweise auch, ja, auch Preise tatsächlich, ne? Also, das merke ich auch.
Ja,
aber stimmt. Gut, wir schweifen vom Thema.
Ja, wir schweifen ein bisschen ab hier.
Okay. Du hast ja sehr viele Jahre an Endometriose gelitten, kann man sagen.
Ja, ja.
Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie lange, wie hat es bei dir angefangen, wann hast du auch wirklich mal davon erfahren, dass du es hast, oder war das von Anfang an klar? Das ist ja bei den meisten nicht so der Fall.
Nee, also ich habe eine ganz klassische Karriere hingelegt, würde ich sagen. Mhm. Also die ersten Symptome so mit 15 und damals, also ich hatte noch nicht oft meine Periode gehabt und habe dann eine Pille verschrieben bekommen, eine sehr östrogenbetonte Pille. Und mit der Einnahme dieser Pille haben dann die Probleme angefangen. Mhm. Und also wirklich extremste Schmerzen von jetzt auf gleich. Ne? Also es war wie angeschaltet auf einmal. Und auch eine Übelkeit vor der Periode. Und also mir war irgendwie direkt so ein Zusammenhang klar. Also das war so offensichtlich. Mhm. Ne? Und dann bin ich damit auch direkt zu meinem Frauenarzt, habe ihm das erzählt und wurde dann erstmal so ein bisschen ausgelacht. Und es könne gar nicht miteinander zusammenhängen. Und ja, jede Frau hätte ja da so ihre Probleme und habe dann Schmerzmedikament verschrieben bekommen, was ich dann jedes Mal bei der Menstruation nehmen sollte. Und da hatte ich erstmal auf einmal Magen- und Nierenprobleme dadurch bekommen, habe dann irgendwann die Schmerzmedikamente weggelassen. Die haben auch kein bisschen den Schmerz genommen und bin dann von Arzt zu Arzt und dann von Pille zu Pille und habe mich dann erstmal so über Jahre hinweggeschleppt, ohne jetzt zu wissen, dass da wirklich eine Krankheit dahinter steht. Und dann war ich... Nee, ich überspringe das jetzt erstmal, komme nämlich gleich zu. Also mit 28, dann ja gut 13 Jahre später, bin ich dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Das war so kurz nach dem Uni-Abschluss. Da hatte ich auch, ich hatte erstens also extremst abgenommen gehabt und habe aber den Abschluss so, also mein Körper hat sich so ein bisschen gehalten, bis ich einen Abschluss hatte. Und dann kamen die Schmerzen doppelt und dreifach raus. Ich habe auch gemerkt, mein Bauch war ganz verhärtet und konnte dann auf einmal nicht mehr aufrecht gehen, habe gehumpelt und hatte dann auf einmal Blutungen bekommen außer der Reihe. Und das war an einem Rosenmontag, das werde ich nie vergessen. Da hatten nämlich alle Ärzte zu und da hat meine Mitbewohnerin damals aus der Studenten-WG gesagt, so Martina, so geht's nicht weiter, wir gehen jetzt in die Klinik. Und dann hat man einen Ultraschall gemacht und dann hat man auch direkt was gesehen und dann angefangen zu vermessen und Bilder aufzunehmen. Und der Arzt hat aber die ganze Zeit geschwiegen, ne? Und ich lag da. Mir war klar, der hat da was gefunden. Aber es war so ein schrecklicher Moment, weil man weiß ja nicht, was ist es denn? Was bedeutet es? Und dann fing er an, ich hole jetzt gerade mal einen Chefarzt. Und dann fing die an, ja, wir müssen noch mehrere Untersuchungen machen. Und auf einmal, ne, ich hatte gerade vor einer Woche meinen Uni-Abschluss in der Hand gehabt, dachte so, ah, jetzt geht's raus in die Welt. und auf einmal hieß es, nee, MRT, Darmröntgen, was weiß ich, alle möglichen Unannehmlichkeiten. Und eine Woche später fand ich mich auf der Intensivstation wieder. nach einer 6-stündigen OP und man hatte mich vorher auf die Waage gestellt und hinterher, es waren wirklich 4 Kilo weniger nach der OP, oh, tatsächlich. Wow. Und ja, dann fing mal an, ja, wir haben da halt Endometriose gefunden, das war alles miteinander verwachsen, 30 Zentimeter Darm weg, verschiedene Zysten am Bauchfell und es war auch noch ein Myom, also alles zusammen und die Eierstöcke waren nach hinten geklappt, mit dem Darm verwachsen, da musste man teilweise was entfernen, ein Eileiter wurde entfernt und der Harnleiter zu meiner Niere hoch auf der rechten Seite, der musste freigelegt werden. Also es war wirklich ein riesiger Eingriff mit 2 Bluttransfusionen. Und dann hatte man mir nach der OP zum ersten Mal das Wort Endometriose gesagt. Und ich hatte davon nie gehört. Und ich war, also erstens war ich total schockiert, dass es da eine Erkrankung gibt, die einem sowas antut, die jetzt nicht Krebs ist. Und war erschrocken, dass ich aber davon als Frau nie was gehört hatte. Und irgendwie, es war dieser Schock, dieses Trauma hat nie aufgehört. Und wenn ich jetzt noch so drüber rede oder zurückdenke, dann wirkt das immer noch in meinem Körper. Also es ist wirklich ein Trauma, was da zurückgeblieben ist. Und so eine Empörung und so ein Entsetzen, dass erstens, wie gesagt, nie darüber geredet wird, dass da eigentlich so gut wie gar keine Aufklärung geherrscht hat, also damals zumindest noch nicht, dass auch überhaupt nicht geforscht wird, dass überhaupt nicht wirklich geholfen werden kann. Also man kommt von einem Entsetzen ins andere. Und was das eigentlich dann wirklich für einen bedeutet, bekommt man eigentlich dann über die Jahre mit nach der Diagnose und wenn man sich dann weiter damit durchschleppt. Aber das war jetzt so, ja, mal grob zusammengefasst, die Zeit vom ersten Symptom bis zur Diagnose. Und ja, und dann ging es aber noch weiter.
Okay, das waren jetzt schon mal, wenn ich jetzt gerechnet habe, 13 Jahre. Mit 15 hast du gesagt, mit 28 in der Klinik.
Genau.
Krass.
Genau. Ja. Und dann gab man mir ein reines Gestagenpräparat in die Hand in der Klinik noch, eine Minipille, und sagte, nehmen Sie die aber nur ein halbes Jahr. Die kann Depressionen auslösen. Aber Sie dürfen jetzt erstmal nicht bluten oder sollten nicht bluten, damit sich das alles beruhigt. Und dann habe ich diese Minipille genommen und leider Gottes habe ich sehr unter den Nebenwirkungen gelitten. Also es ging wirklich in eine richtige Depression rein und das habe ich auch wieder angemerkt bei Frauenärzten und Ärztinnen und dann hieß es nur, ach, da müssen Sie so sehen, wie Sie positiv auf die Welt blicken können, gehen Sie mal einen Kaffee trinken. Ja, also solche wirklich hochqualifizierten Bemerkungen. Und gleichzeitig sagte man mir, das ist das Beste bei Endometriose und wenn Sie die absetzen, um Gottes Willen, dann kommt deshalb alles wieder. Und ein Arzt sagte mir, wenn Sie die nicht nehmen wollen, sind Sie selbst schuld an Ihrer Situation. Und dann ja, hat man natürlich Angst gehabt, die abzusetzen. Und nach 6 Jahren, nachdem ich mich dann damit rumgequält habe, weil unterm Strich, sage ich mal, habe ich jetzt Pest gegen Cholera ausgetauscht, ja, gefühlt. Und nach 6 Jahren habe ich gedacht, so Leute, so geht's nicht weiter. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Habe zwar jetzt keine Schmerzen aktuell, aber dafür halt diese Depression, extremste Unterzuckerung, steht total neben mir. Und habe dann die Hormone abgesetzt und habe dann für mich selbst irgendwie so beschlossen, so, und jetzt nimmst du die Dinge selbst in die Hand. Und dann ging es langsam, Schritt für Schritt aufwärts, tatsächlich. Aber ich hatte, muss ich auch noch sagen, zwischendurch auch noch 2 Darmverschlüsse, 2 Notoperationen wegen Verwachsungen durch den ersten Eingriff. Und okay.
Oh, so krass. Das ist auch, also wirklich diese Angstmacherei ist mir auch heute wieder bewusst geworden. Nicht nur bei Endometriose, eigentlich immer. Also so viele Frauen haben einfach Angst davor, diese Pille auch dann wieder abzusetzen. Ne?
Das, ja, ja.
Und das, ne, die sich damit das Leid ja dann selber zufügen. So nach dem Motto, dass ne, Schwangerschaft wird nie möglich sein. Das wird alles kaputt gehen. Ganzer Körper geht kaputt.
Ja.
Es gibt nichts anderes außer diese
diese Pille?
Das wollte ich auch gerade nochmal anmerken, weil das ist auch das Interessante bei mir, glaube ich. Oder was heißt nicht nur bei mir, also PCO und Endometriose, das hängt ja ganz oft miteinander zusammen oder kommt oft zusammen vor. Bei mir wurde halt PCOS auch, als ich 17 war, diagnostiziert. Und damals hat mir auch gesagt, oder hat man mir auch gesagt, sie müssen die Pille weiternehmen, sonst können sie nie schwanger werden. Ja, ich meine, welche Ironie, oder? Und dann habe ich mal unter der Pille diese Endometriose extremst oder diese Symptome extremst entwickelt. Und ja, also es wird immer so dargestellt, das ist jetzt die Rettung für alles. Also prinzipiell, was man so als Frau haben kann, hier Hormone, schön, ne? Da wird alles besser, aber das ist jetzt nicht meine persönliche Erfahrung. Das kann vielleicht bei manchen so sein, weiß ich jetzt nicht. Bei mir war es halt nicht so. Ja.
Ja, also nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, ne, allgemein, sie reguliert halt gar nichts erstmal. Ne? Also dafür ist sie ja nicht da. Ist ja nie dafür ausgelegt. Und das ist ja auch nicht ihre Wirkweise. Und dann gibt es eben, ja, es gibt die Frauen, die das wahrscheinlich null merken. Und dann gibt es aber auch ganz viele Frauen, die halt so feststellen, okay, vielleicht ist es auch erstmal so ein Pflaster. Ne? Und es ist unter der Pille besser. Es geht aber auch ganz vielen Frauen unter der Pille eben nicht gut. Und dann ist es eben schade, dass dieser Zusammenhang oft nicht gesehen wird, dass abgewiegelt wird, finde ich, dass es nicht ernst genommen wird, dass man irgendwie das in Verbindung bringt, sei es Gewichtszunahme, sei es Stimmung, sei es Depression, dass das halt auch wirklich davon kommt. Es muss immer andere Gründe haben, wie du sagst. Ne? Gehen Sie mal einen Kaffee trinken, sehen Sie mal das Leben positiv.
Stellen Sie sich mal nicht so an. Das ist jetzt, Sie haben gerade eine stressige Situation auf der Arbeit. Vielleicht ist eine Kollegin nicht so nett zu Ihnen oder was weiß ich, was einem erzählt wird. Aber was du sagst, also ich hatte da ein unwahrscheinlich gutes Interview auch mit der Rabea Kies, die ja Hormoncoach ist und die hat mir da einiges erklärt auch für mein Buch halt jetzt. Und wie du sagst, das ist halt nicht wirklich was reguliert. Und war, also sie meinte auch, die Nebenwirkung, also wie stark es bei den Frauen ausgeprägt ist, kommt auch immer auf die Genetik an, ne? Also auf die eigene Veranlagung auch. Ne? Tatsächlich leiden manche mehr darunter als andere. Aber ja.
Ich glaube auch tatsächlich, ne, diese Epigenetik, diese, ich sag mal, wie wir auch schon da reingehen. Also ganz viele sind ja in Anführungsstrichen vorbelastet. Ne? Also wenn ich zum Beispiel auch an mich zurückdenke, ich meine, ich hatte auch als Kind nicht viel so, ich hatte dann halt Akne und habe die Pille genommen, aber wenn ich halt auch mir angucke, wie ich mich ernährt habe, ne? Also da war sicherlich der ganze Körper schon nicht so gut auf Entgiftung eingestellt, auf das wirklich gut verarbeiten, das Nervensystem auch sicherlich bei mir immer auf 180. Ne?
Richtig.
Und das bringt natürlich nicht so die besten Voraussetzungen mit. Und die Pille, das ist so ein massiver Eingriff in den Körper und dann ist vielleicht nochmal das, was so ein bisschen das alles zum Überschwappen bringt. Ne? Ja. So, okay, jetzt kann der Körper wirklich nicht mehr halten, was er irgendwie versucht hat, die ganze Zeit noch irgendwo hinzubekommen mit seinen Mechanismen, die ihm halt irgendwie zur Verfügung stehen, weil das sagt, also wie ich das auch sehe, es ist halt, die Natur ist so unglaublich schlau und versucht halt irgendwie so ein Gleichgewicht immer herzustellen, ne? Und versucht immer das Beste für uns irgendwie auszubalancieren. Und ne, irgendwo muss es vielleicht auch kippen, um eben andere Dinge, was vielleicht jetzt überlebenswichtig ist, aufrechtzuerhalten. Und also was da nicht alles reinspielt, ne? Also wer jetzt die Pille verträgt oder nicht, es ist ja auch grundsätzlich erstmal da zurückzugehen und sich das zu überlegen, ist jetzt auch erstmal wurscht. Ne? Also wir haben jetzt diese Pille genommen und haben sie vielleicht nicht so gut vertragen. Ja. Und ne, da bringt es jetzt auch nichts daran zu denken, oh, hätte ich sie mal nie genommen. Ich sage auch immer, alles in unserem Leben kann auch für uns sein, ne? Und ein riesengroßes Learning, weil wir dadurch eben aufwachen, die Augen aufmachen und dann von diesem Punkt an so merken, krass, okay, jetzt muss ich was ändern. Genau. Und das kann so ein richtiger Gamechanger sein in dem Sinne.
Ja.
Und ja, du hast gesagt, du hast dann irgendwann gesagt, kein Bock mehr. So, jetzt nehme ich selbst in die Hand.
Ja.
Was waren denn deine ersten Schritte? Oder ich habe ja dein Buch gelesen. Ich weiß ein bisschen was dahinter, aber mich würde auch interessieren, was hast du davor vielleicht ausprobiert? Ich meine, man liest ja so bei Endometriose hier und da. Ich finde, du bringst nochmal eine andere Komponente auch mit deinem Buch mit rein.
Ja, also ich habe ein paar Dinge vorher ausprobiert, was mir auch zeitweise echt geholfen hatte. Also eine Ernährungsumstellung ist, glaube ich, immer so das Erste, wo man rangeht, weil es auch das Einfachste ist, um es jetzt mal so zu sagen. Ne? Und auch das, wo man halt viele Informationen zu findet, finde ich. Und dann habe ich halt erstmal auf Weizen und Zucker verzichtet und das hat schon mal geholfen. Und naturidentische Hormone, darauf bin ich dann auch gekommen, habe mich da ein bisschen eingelesen und habe dann so eine natürliche Progesteronsalbe mal ausprobiert und das ging auch eine Zeit lang ganz gut, aber das hat alles noch nicht so den langfristigen Durchbruch gebracht. Das sind halt immer auch nur so kurze Pflaster, sage ich mal. Und aber eigentlich so der richtige Durchbruch kam halt, als ich dann in der Frauenklinik war und also als mein Rezidiv diagnostiziert wurde. Und ich habe dann so ein bisschen der Ärztin damals so meine Geschichte erzählt und meine Beobachtung, dass als ich mit 25 halt im Ausland war für ein Jahr, dass ich das ganze Jahr über keine Symptome hatte. Und irgendwie hatte ich ihr das so nebenbei erzählt, so, ach ja, ist schon komisch, ne? Aber das war mir damals halt aufgefallen. Und es war tatsächlich so, also ich war das ganze Jahr, als ich in Schottland zum Auslandsstudium war, war ich schmerzfrei. Und das ist mir dann auch da nach ein paar Monaten so aufgefallen. Ich habe mich dann so gewundert, so, was ist denn jetzt los? Ne? Ich kenne das gar nicht. Also einfach nur die Menstruation zu haben und keine Schmerzen und auch, dann ist mir auch aufgefallen, so, ich habe auch keine Allergien oder, ne, normalerweise war ich halt immer mit Heuschnupfen und Hausstauballergie und was weiß ich und Asthma und alle möglichen Dinge geplagt und da ging es mir einfach nur gut. Und was mir auch aufgefallen war, ich hatte so eine Energie. Also ich habe ja neben der Uni noch Jobs gehabt und also ich wurde irgendwie nicht müde, ne? Ich konnte das alles ganz gut so wegstecken. Das war auch neu. Und das habe ich dann so der Ärztin erzählt. Und sie meinte so, ja, tun Sie mir einen Gefallen, gehen Sie mal zu einem Psychologen und finden Sie heraus, warum es Ihnen nur weit weg von Familie und Heimat gut gehen konnte. Und da dachte ich so, was ist das denn jetzt für ein Kommentar? Wie weit weg von Familie und Heimat? Ja, ich hatte noch nie für mich so einen Bogen dazu geschlagen gehabt. Und sie war die Erste, die das mal so aufgenommen hat. Und ich bin dann damals dann zu einem Psychologen und war voller Überzeugung, dass ich ADHS haben muss. Ne? Das war für mich so, bin schon mit einer Diagnose, einer selbstgestellten dahin, habe gesagt, hören Sie mal, ich habe ADHS, ich brauche Hilfe. Und der hat dann irgendwann gesagt zu mir so, ja, ist auch so typisch, ne? Dass man dann so alles Mögliche googelt und dann denkt, das muss ich jetzt haben. Und er sagte dann so zu mir, ja, kommen Sie denn so im Alltag so klar, haben Sie Ihr Studium abgeschlossen, haben Sie einen Job? Und ich so, ja, ja. Und er so, ja, sorry, Sie haben kein ADHS, also es muss was anderes sein. Und ja, also es war, wir haben 2 Jahre lang daran gearbeitet, sage ich mal. Und ich habe mir das ganz langsam erarbeitet. Und es war eines der anstrengendsten Dinge, die ich jemals machen musste. Das ist richtig wie Arbeit auch tatsächlich. Und ich habe dann tatsächlich auch mein Trauma aufgedeckt. Also irgendwie, das war ein unwahrscheinlich guter Psychologe, der war sowas von, also ich glaube, das macht einen Psychologen aus, so neutral, ja, also er war für mich die perfekte Projektionsfläche und er hat mich das alles selber rausfinden lassen und ja, und dann fing dann auch, als ich das dann erkannt hatte, als es so an die Oberfläche kam, kamen auch tatsächlich Flashbacks. Ne? Das sind ja so konservierte Erinnerungen und das ist was ganz, ganz Heftiges, weil das ist jetzt nicht, dass man, ja, dass da so eine Erinnerung einfach nur hochkommt, wie eine normale Erinnerung, sondern man erlebt das, was man erlebt hat, was Jahrzehnte weggedrückt war, erlebt man nochmal. Also das ja, war sehr, sehr heftig, sehr, sehr einschneidend. Und aber in diesem Flashback habe ich halt gesehen, was meinem damaligen Ich, also dem inneren Kind, wie man das nennt, das ja immer noch da ist, was passiert war. Und ich habe zum ersten Mal so ja eine Verbindung zu mir selbst dadurch auf aufbauen können, weil bis dahin, das wurde mir dann auch bewusst, habe ich in einer Dissoziation gelebt. Und Dissoziation, hat mein Psychologe erklärt, da ist der Körper oder da ist die Psyche wirklich vom Körper getrennt sozusagen, ja. Und man fühlt also nicht, was man fühlt. Und das war wirklich immer so mein Zustand. Ich war immer wie so unter so einer Käseglocke, ja, also immer so wie ein Traum. Und dass sich auch wirklich teilweise körperlich äußert. Das habe ich teilweise bis heute noch, ne? Wenn man irgendwo in eine Menschengruppe geht oder irgendwo ins Restaurant oder in Pub und dann läuft auch noch Musik und dann alle unterhalten sich und dann, ja, sie unterhalten sich und sie verstehen dann, was der andere sagt und können dann antworten. Und ich stehe da und bin meistens so, ja, krieg gar nicht mit, was sagen die Leute. Ich versuche das dann aufzunehmen, aber bin wirklich wie abgeschnitten. Das ist ein ganz komischer Zustand, aber das ist die Dissoziation. Und genau, das habe ich dann alles aufgedeckt und habe zum ersten Mal Mitleid mit diesem Kind, was ich damals war, empfunden und durch dieses Mitgefühl, ja, und durch dieses Mitgefühl habe ich dann diesen Zugang zu meinem Inneren gefunden. Und das war anscheinend, jetzt rückblickend muss ich sagen, der elementarste Schritt in dem Ganzen. Und ja, von da an ging es dann los, dass ich auch immer mehr Partei für mich ergriffen habe, dass ich dadurch immer mehr für mich einstehen konnte und mich auch abgrenzen konnte und ja, auf einmal fühlte, was ich fühle und auf einmal wusste, was gut für mich ist. Das war so, dass ich es vorher überhaupt nicht wusste. Ich bin immer so mitgeschwommen. Ich war sehr passiv, also irgendwo da drin. Und ja, und das war wirklich sehr, sehr erstaunlich. Und ich habe mich natürlich dann irgendwann gefragt, weil damit dann auch die Symptomatik, also mein ganzer Gesamtzustand irgendwie viel besser wurde gesundheitlich, dass ich mich gefragt habe, okay, gibt es da direkte Zusammenhänge, Trauma und Endometriose? Und gibt es diese Zusammenhänge jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen? Das war dann so eine große Frage, ja. Und kann ich dadurch diesen Zustand herstellen, wie ich ihn damals zufällig hatte in Schottland, ja, so dieses Energie haben und sich gut fühlen. Und das waren alles so Fragen, die ich mir gestellt habe. Und diesen Fragen bin ich halt mit meinem Buch dann also nachgegangen und habe dann also Wissenschaftlerinnen interviewt und habe alle möglichen Forschungsarbeiten gelesen und habe dann halt auch wirklich gefunden, dass da auch teilweise schon Forschung in der Richtung betrieben wird. Und zum Beispiel die Dr. Kohl-Schwarz habe ich interviewt, die nämlich zum Thema Trauma und Endometriose was gemacht hat und gesagt hat, ja, also man hat Assoziationen tatsächlich gefunden. Und das ist ein wichtiges Thema und da sollten wir weiter dranbleiben. Und deswegen, also ich habe das immer schon damals, als ich das so für mich entdeckt hatte, so, also ich hatte so einen inneren Drang, oh Gott, ich muss das anderen sagen, wenn das bei denen auch so ist, das ist eine Riesenchance, wenn man dann anfängt, daran zu arbeiten, wenn das Erleichterung verschaffen kann. Und dieser innere Drang, den habe ich 20 Jahre mit mir so rumgetragen und habe den jetzt endlich in dem Buch verwirklichen können und ja, hoffe halt anderen damit ihren Weg zu erleichtern, bevor ich jetzt anfange zu heulen. ja. Ja, weil das, ja, das arbeitet immer noch in einem, was man da so erlebt hat, ne? Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es anderen helfen kann, ihren Weg dann zu finden.
Ich kann mir das wirklich wunderbar vorstellen. Ich fand es so ein schönes Buch, obwohl ich nicht betroffen bin von Endometriose. Es ist wirklich so schön geschrieben. Ich habe es auch gleich einer Freundin auch weiterempfohlen, die eben auch Endometriose hat. Auch schon alles ausprobiert.
Ja.
wo ich dann sage, okay, dass da noch etwas liegt, wo man vielleicht hinschauen darf. Und es ist auch immer ganz spannend. Ich habe auch mit Kunden nicht Endometriose, aber auch ganz andere Dinge. Ne? Das ist die Periode, auch die war im Ausland dann aber wieder da. Oder ne, als ich in mein Auslandssemester in Italien war oder wo auch immer, war halt alles wieder gut. Oder ne, dass man nach bestimmten Lebensereignissen auf einmal kommt die Periode zum Beispiel wieder. Ne? Da kommen ja die meisten Frauen zu mir. Und es ist so spannend, dass wir selbst so oft diese Verbindung gar nicht so machen.
Ja.
Dieses, okay, mir ging es da gut, warum eigentlich? Mhm. Und auch voll schön, dass du da draufgebracht worden bist durch diese Ärztin.
Ja, das ist auch so teilweise ein Mangel an Selbstvertrauen, sich selbst zu vertrauen. Tatsächlich liegt dieses Wort da auch am Ursprung. Ne? Also traue ich oder kann ich meinen Sinnen trauen? Und deswegen, also ich brauchte halt diese Bestätigung von außen, von der Ärztin. Und eigentlich hat sie aber da was bestätigt, was schon in meinem Inneren schon war, aber was man ja nie so zugelassen hat, weil man sich selbst halt nicht vertraut hat. Und deswegen hoffe ich halt, ja, das ist halt auch, dass mein Buch das jetzt für andere dann erledigt, diesen letzten Anstoß hinzuschauen, was man eigentlich schon doch irgendwo ahnt. Also,
ja, ich habe auch immer so eine ganz tolle Übung, um auch immer zurückzublicken, ne, um irgendwie diese Verbindungen zu sehen. Gar nicht mal immer, wann ging es mir schlechter, sondern auch zu gucken, ne, wann ging es mir vielleicht auch besser. Und da auch immer wieder diese Verbindungen zu sehen. Und da drin liegt eigentlich immer schon so viel Kraft, Macht, da irgendwie anzusetzen. Und wenn wir auch auf dieses Traumathema zu sprechen kommen. Ich glaube, wo jetzt ganz viele auch so denken, oh nee, bei mir ist da gar nichts. Ich hatte voll die happy Kindheit oder was auch immer. Jetzt hast du gesagt, okay, du hast das war ja eine ganz lange Zeit überhaupt nicht in deinem Bewusstsein.
Nein.
Du hast es dir ja erarbeitet. Da würde ich gerne einmal reingehen wollen und dann nur eine zweite Frage im Anschluss, bevor ich es vergesse. muss es halt immer so ein riesengroßes Ding sein. Ne? Also muss es immer, muss es irgendwie irgendwas sein, was sie verdrängt haben, woran man irgendwie automatisch denkt, Trauma, das muss was ganz groß Schreckliches gewesen sein. Oder kann es auch was anderes sein?
Also da will ich jetzt erstmal zuerst drauf gehen, weil also Trauma ist nicht das, was einem passiert, sondern wie das System auf etwas reagiert. Und das kann ganz individuell sein. Und also das sind halt ganz, ganz persönliche Stressoren, die schon ganz, ganz früh in unserem Hirn in der Entwicklung angelegt werden. Und was für den einen traumatisierend wirkt, muss nicht unbedingt für den anderen traumatisierend wirken. Also es gibt natürlich ein paar Ereignisse wie wirklich extreme Gewalt und Naturkatastrophen und Kriege, die halt traumatisierend wirken. Das sind die großen Dinge. Aber Trauma muss nicht immer sowas sein. Also es kann auch schon sein, dass also gerade in den ersten zwei Lebensjahren es ist halt so, dass unser Nervensystem oder das Nervensystem von so einem kleinen Kind von außen reguliert werden muss. Das kann sich noch nicht selbst regulieren. Und da reicht es schon, wenn man irgendwie Eltern hat, die selber nur im Stress sind, weil jetzt finanzielle Nöte anstehen oder ja eine Mutter, die abgeschaltet ist selber, weil sie halt unglücklich ist. Und also so wir als kleine Kinder sind da unwahrscheinlich sensibel und wir sind so auf Überleben programmiert, dass jede kleine Störung, die da sozusagen als Bedrohung schon wirken kann, wenn wir da von außen nicht reguliert werden. Und das kann sich schon ja als Trauma manifestieren. Und dann gibt es halt auch so so ein Missverständnis, dass man denkt, Trauma ist was Psychologisches. Also Trauma sitzt auch wirklich im Körper und wirkt sich auf die Psyche aus. Und das sitzt so im Körper, dass halt das Nervensystem auf Überlebensmodus ständig läuft. Und das ist was man nicht immer bewusst spürt. Und also das sitzt auch in einem Teil im Gehirn, der halt sehr, sehr ursprünglich ist, im Stammhirn. Und das hat sich entwickelt, wo es noch keine Sprache gibt. Und das heißt, wir kommen da auch ganz oft nicht über Nachdenken, Erinnern, Vernunft und Reden dran, sondern man muss da wirklich anders arbeiten, viel mehr mit Bildern, mit allen Sinnen, mit dem Körper. Und das sind so die zwei größten Missverständnisse, dass was unwahrscheinlich Schlimmes passiert sein muss und dass es halt rein psychisch ist. Und deswegen, das wollte ich halt auch mal aufklären. Und das nicht jedem ist halt dadurch bewusst, dass er ein Trauma hat. Und ich finde es ganz interessant, solche Trauma-Spezialisten wie Bessel van der Kolk oder Gabor Maté oder auch Peter Levin, ein Traumaforscher, das sind alles, also gerade Bessel van der Kolk und Gabor Maté, die kommen aus der Medizin ursprünglich, das sind noch Ärzte. Und die haben sich dann irgendwann für das Thema Trauma dann angefangen zu interessieren und schlagen halt so den Bogen und sagen auch zum einen, wir können Körper und Psyche nicht mehr trennen. Es gibt nichts, was es noch rechtfertigt. Und zum anderen zeigen sie auch unwahrscheinlich auf, wie körperlich das eigentlich ist. Und sagen auch, es ist halt unterdiagnostiziert und dass so viele eigentlich ein Trauma mit sich tragen und sich dessen nicht bewusst sind. Und ganz viele Verhaltensweisen rühren halt aus Trauma ganz oft. Also alle möglichen Arten von Süchten oder halt auch ADHS-Symptome, ja, die eigentlich aber, wie in meinem Fall, Traumasymptomatik waren. Aber das habe ich halt auch nicht ganz lange gesehen. Und also oftmals herrschen auch Fehldiagnosen, ne, weil sich auch noch nicht, das sagen jetzt die Experten, um Gottes Willen, ich kann darüber nicht urteilen, aber das sagen die, dass sich viele Psychologen noch nicht so mit dem Thema auskennen auch. Und das Thema komplexe posttraumatische Belastungsstörung zum Beispiel wurde auch erst vor kurzem ins ICD-10 aufgenommen, ja, in dieses Diagnose-Manual für Psychologen. Und also da fehlt es noch ein bisschen an Spezialisten und Spezialistinnen und da müssen wir unwahrscheinlich viel nachholen. Und es fehlt, finde ich, und jetzt komme ich nochmal zum Thema Endometriose, weil was ich auch wichtig finde zu sagen, nicht jede Betroffene oder jeder Betroffene mit Endometriose, also es muss nicht bei jedem Trauma zwingend vorliegen in der Kindheit oder auch später, aber spätestens die Endometriose selbst ist traumatisierend oder kann traumatisierend wirken und kann auch wirklich in eine posttraumatische Belastungsstörung dann wieder münden. Ja, also auch als Reaktion auf die Endometriose. Also das Thema Trauma muss bei Endometriose eigentlich immer mit beachtet werden. Das ist auch so ein bisschen so ein Fazit von meinem Buch. Und das heißt, dass halt auch in der Versorgung und in der Pflege auch traumaintensiv vorgegangen werden müsste. So, und jetzt gucken wir mal, schauen wir nochmal zurück auf die Kommentare, ja, auch gehen Sie mal einen Kaffee trinken, ja, und stellen Sie sich mal jetzt so an, das ist alles andere als traumasensitiv, ja. Also, das heißt, dann haben wir einmal die Erkrankung an sich, eventuell ein davor schon vorliegendes Trauma. Dann haben wir die wirklich unsensiblen Begegnungen im medizinischen System. Also, dass wir mit Endometriose oder ein Großteil der Betroffenen da auch Probleme bekommen mit dem psychologischen Wohlergehen, ist überhaupt gar kein Wunder, sondern einfach eine ganz normale Reaktion auf wirklich unnormale Umstände. Und ich wollte auch, und das war mir auch wichtig, mit diesem Buch halt so ein bisschen mal die Schuld von uns nehmen. Weil, ne, also das wird ja so oft so ein bisschen dargestellt, ach ja, du bist ja nur hysterisch, ach ja, du bist halt schwierig. Und das alles ist überhaupt nicht zutreffend. Und also das, da machen sich oder macht sich das medizinische System manchmal ein bisschen einfach und sucht dann die Gründe und die Schuld bei uns und sollten sich aber eigentlich mal an die eigene Nase packen und sagen, okay, wir müssen jetzt mal ganz anders damit vorgehen. Mhm. Und und ich finde, eine traumasensitive Ausbildung von Endometriose-Experten und Expertinnen wäre wichtig. Ja.
Das gesamte schulmedizinische System, ehrlich gesagt, weil, ne, das ist, ich glaube, ich kann mir das vorstellen, das ist, ich sehe das in den Mails, wie traumatisierend diese Gespräche auch teilweise sind, ne? Wenn man das einfach, ja, an den Kopf geklatscht bekommt, ne, so, jetzt sei es bei dir, gehen Sie mal den Kaffee trinken, oder, also es ist wirklich, Ich sitze manchmal vor meinem Handy bei Instagram, wenn mir Frauen schreiben, mir wurde das und das gesagt mit offenem Mund und ich kann es einfach nicht glauben. Es ist so krass. Ja, es ist wirklich so krass.
Es ist wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Mir hat letztens auch noch eine geschrieben, wie sie angeschrien wurde von ihrem Arzt. Sie soll doch gefälligst jetzt die Hormone nehmen. Ja, man wird angeschrien. Mir haben auch Frauen berichtet, ihnen wurde dann sowas gesagt wie, also bei Endometriose haben ganz viele Betroffene halt auch Schmerzen beim Sex. Und eine hat mir geschrieben, wie sie mit ihrem Mann dann zum Gynäkologen gegangen ist. Und der Gynäkologe meinte, ja, sie haben aber noch ihre ehelichen Pflichten hier zu erfüllen. Ja, also, und also wie mit uns umgegangen wird. Es ist wirklich, und da möchte ich hier Professor Dr. Kate Ziermer ansprechen. Also das ist eine Soziologin, die halt aus soziologischer Sicht über Endometriose geschrieben hat. Hochinteressant. Und sie sagt auch, also das ist so wie so unartige Kinder, ne? Also werden wir behandelt, ja. Und es ist wirklich erschreckend. Also wir sind erwachsene Frauen und die auch die Entscheidung, die ich da gefällt habe, die Hormone dann irgendwann nicht mehr zu nehmen, die war also von mir durchdacht und die war auch auf Erfahrung basierend. Und mich dann in die Ecke zu drängen und zu sagen, nee, also dann sind wir ja selbst schuld. Also das ging gar nicht. Und ich hatte wirklich, ich habe 18 Jahre meines Lebens, habe ich Hormone genommen. Und also ich denke, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht hätte. Ja. Mhm. Und ja, man merkt einfach, dass man nicht ernst genommen wird. Und es ist wirklich elementar wichtig für unsere Gesundheit und auch für unsere mentale und körperliche Gesundheit, dass wir spüren, dass wir gefühlt werden.
Mhm.
Das macht schon was. Nicht gefühlt und verstanden zu werden, verändert schon unsere Physiologie, verändert schon Prozesse in unserem Körper und versetzt uns schon in eine Art Stress. Und ja, dann kommen wir dahin also mit einer Frauenerkrankung, werden ja erstmal im medizinischen System eh nicht so ernst genommen. Das ist belegt. Frauen, also passiert auch öfters medizinisches Gaslighting, öfters als Männern, das ist auch belegt, ja. Medizinisches Gaslighting ist halt, wenn einem Symptome auf die, gerade die Psyche so geschoben werden. Und das passiert ja bei Endometriose ständig. Und ja, es ist so ein bisschen fatal, ne? Also man ist also kommt mit seinem Leiden und erhofft sich halt Rettung und wird eigentlich da noch mehr teilweise, nicht nur, um Gottes Willen, ne? Also ich habe auch ganz tolle Ärzte und Ärztinnen kennengelernt, das muss ich immer wieder betonen, aber es gibt halt Studien, die zeigen, das sind halt eher die Ausnahmen tatsächlich. Eigentlich, ja, wird uns da noch ein Schaden mit obendrauf zugefügt. Und das muss aufhören.
Mhm.
Das muss aufhören.
Ja, wenn ich auch denke, na, klar, heute ist man irgendwie so selbstbewusst, aber wenn ich wirklich auch an mein altes Ich zurückdenke, ne, mit 20 und ich auch daran denke, wo du auch diese, ne, Regulation, wir können uns als, ne, in Kleinkindalter, Babyalter nicht regulieren, aber ganz viele Erwachsene können es halt auch heute noch nicht, ne?
Richtig,
deswegen wir ja diese Verhaltensweisen teilweise an den Tag legen.
Genau.
Ja. Und das kommt natürlich, also einerseits dieses Autoritätsverhältnis, was wir ja irgendwie da haben, ne? Das ist jetzt jemand hier, also wir sind ja praktisch da wieder dieses kleine Mädchen und da ist vielleicht jetzt so ein strenger Papa oder so eine strenge Mama vor uns, die es ja eigentlich besser weiß und wir müssen hören und wir haben die auf einmal dieses, wir können uns da nicht selbst regulieren, wir können uns nicht vielleicht richtig ausdrücken, wir wissen nicht, was wir denken, sondern wir haben vielleicht irgendwo dieses Gefühl, dass eigentlich ich diese Hormone gar nicht nehmen möchte, weil es, ne, unser Körper ist so intelligent und wir haben so diese Intuition, dieses Bauchgefühl, was mir sagt, eigentlich weiß ich, dass nicht der richtige Weg ist, aber na, dann kommt das von außen wieder so rein, dieses, okay, du bist jetzt wirklich dumm, wenn du das nicht machst. Mhm. Und wenn ich daran zurückdenke, das ist extrem schwer und ich sehe diesen Battle, den ganz viele Frauen haben, da wirklich. Also da sind wir teilweise, muss ich sagen, wirklich so ganz oft dieses kleine Mädchen eben noch.
Klar, natürlich.
Die eben nicht diese Stimme erheben kann und sagen kann, ne, so wirklich, teilweise ja auch, ich meine, das haben wir ja auch gelernt, mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, nee, sorry, aber ne, ich stehe jetzt hier für meine Bedürfnisse und meine Rechte und weiß ich nicht was alles ein, aber das haben wir schon als Kleinkind
ne, brave Mädchen sein, nee, bitte.
Das ist aber auch wirklich nicht so einfach. Also zum einen, ja, wir sind ausgeliefert, dann geht es uns körperlich und psychisch halt total schlecht. Da ist man eh schon in einer schlechten Position. Das fand ich halt auch so ganz interessant. Katja Materne, eine Psychologin, hat mir halt auch nochmal gesagt im Interview, es ist auch der Gedanke da, jetzt verscherz es dir mal nicht mit diesem Arzt oder dieser Ärztin, die operiert noch an mir. Wer weiß, ne, wenn ich die irgendwie aufrege, so Gedanken hat man. Die hatte ich auch, ganz, ganz klar. Ich dachte, okay, halt jetzt lieber im Mund, wer weiß, was er dir sonst noch da antun wird. Also ich meine, natürlich will man niemandem was unterstellen, dass da vorsätzlich irgendwas passiert, um Gottes Willen, aber das sind Ängste, die man hat, das meine ich damit. Und deswegen haut man da jetzt auch nicht so auf den Tisch. Und hält sich zurück. Weil man möchte ja den bestmöglichen Outcome der Operation unter diesem Arzt oder der Ärztin noch haben. Und also es ist keine einfache Situation. Und ich mache nie irgendeiner Betroffenen oder einem Betroffenen, muss man auch sagen, es gibt ja auch Transgender-Männer mit Endometriose, ich mache da nie irgendeinen Vorwurf. Ist egal. Also auch wenn die sich für bestimmte Wege entscheiden, für die ich mich persönlich jetzt nicht entscheiden würde. Mhm. Also jede oder jeder darf für sich ausprobieren, was er ausprobieren muss in seiner Situation an dem Punkt, wo er gerade angekommen ist. Und aber also mein Kampf, den ich da so führe, in Anführungszeichen, gilt wirklich den Ärzten und Ärztinnen, die es uns da so schwer machen, sei es durch ihr Verhalten, sei es auch durch bestimmte Interessenskonflikte, dass sie halt eventuell dann, ja, ich sag mal, wenn es dann Ärzte und Ärztinnen sind, die nah an der Pharmaindustrie arbeiten und die da keine unabhängige Forschung betreiben, die da solche Interessen, wo da das noch eine Rolle spielt, das sind so die Punkte, an denen ich dran bin und wo ich sage, es kann nicht sein, es geht so nicht weiter. Ja, ich meine, jede, die irgendwie über Endometriose aufklären möchte, also Endometriose-Aufklärung hat so viele Dimensionen und so viele Schwerpunkte. Mhm. Und bei manchen ist es halt dann der Lifestyle und die wollen dann Tipps geben, passt mal auf, mach das mit der Ernährung und dies und das und da und Sport. Hat alles seine Berechtigung, alles super. Und dann gibt es die, die halt eher so der Gesellschaft sagen wollen, wie schlimm es ist und da Aufmerksamkeit halt erregen wollen, so in der Familie und unter Freunden. Und als Endometriose-Advocate, sage ich mal, macht man alles, aber mein Schwerpunkt ist mal zu sagen, nee, so geht es nicht weiter, auch in der Forschung und auch diese Mythen, diese Endometriose-Mythen, die es uns so erschweren, halt ernst genommen zu werden und dass wir da auch weiterkommen, das ist so ein bisschen mein Schwerpunkt, also wo ich mir auch nichts mehr erzählen lassen will und deswegen glaube ich, bin ich auch unter den Experten, Expertin, bestimmt nicht die beliebteste Endometriose-Aufklärerin, das ist mir alles total bewusst, aber es geht mir auch nicht darum, ums Ärzte-Bashing oder sowas, ganz und gar nicht, sondern was ich mir wünsche, ist ja gerade ein Zusammenkommen, ein gemeinsam dafür kämpfen. Und ich sehe halt in den USA, sehe ich da ein unwahrscheinlich gutes Beispiel und das sind die Ärzte und Ärztinnen des Endometriosis Summits, weil die wirklich auf Augenhöhe gehen mit den Patienten und Patientinnen, weil die so transparent sind. Wenn man da mal Diskussionen unter diesen Spezialisten und Spezialistinnen so mitbekommt, das ist so toll, weil die sich gegenseitig Fragen stellen, weil klar wird, das wissen wir noch nicht, da müssen wir noch mal hinschauen. Mhm. Da ist nichts von oben herab und jetzt sage ich dir mal Kleines, was hier Sache ist, obwohl man bei Endometriose noch nicht wissen kann, was Sache ist. Das ist ja das Interessante. Aber manche tun so, als ob. Und diese Ärzte des Endometriosis-Summits tun noch nicht mal so, als ob, sondern die sagen, wir wissen es noch nicht, aber wir versuchen unser Bestes. Und das wünschte ich mir halt auch so ein bisschen. Und solange aber da so eine Arroganz, sage ich mal, herrscht und so von oben herab und so, ja, da mache ich halt nicht mal mit. Da mache ich jetzt dicht. Also, und das, ja, ist halt ein bisschen mein Schwerpunkt. Ja.
Na, und auch, was ich auch immer sage, auch wenn man vielleicht müde ist, da den richtigen Glücksgriff an Arzt, Ärztin irgendwie noch so erwischen. Aber wenn du nicht happy bist,
such weiter, geh woanders
hin. Absolut. Ja,
es gibt nicht tolle Ärzte. Aus Angst vor allen Dingen.
Genau, genau. Nee, es gibt ja auch tolle Ärzte, Ärzte. Wie gesagt, ich habe auch einen Dr. Barland interviewt. Da war ich so begeistert, wie offen der war für bestimmte Themen und dass er halt auch auf bestimmte Dinge da guckt. Also es lohnt sich, dann weiter zu suchen, wenn man nicht glücklich ist. Ja, auf jeden Fall.
Mich würde noch interessieren, also würdest du jetzt raten, okay, wenn ich denke, da könnte vielleicht ein Trauma sein, ne? Vielleicht fühlen sich jetzt auch manche so ein bisschen abgeholt und sagen oder erkennen sich da auch wieder und sagen, ich habe da so ähnliche Erfahrungen, bei mir wurde irgendwie das auch besser, nachdem ich irgendwie mal mein Umfeld verändert habe. Würdest du sagen, die Arbeit mit einem Psychologen ist das Einzige? Gibt es noch was anderes, was wir tun können und uns da selbst noch zu unterstützen, selbst noch mal was in die Hand zu nehmen, irgendwie, wie können wir das schaffen?
Ja. Es ist schwierig, das gebe ich halt auch zu und das sage ich halt auch, ne, im Buch und das, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ne. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg, vor allem, weil es halt noch nichts Standardisiertes für uns gibt, weil man da auch in der Psychologie erst gerade anfängt hinzugucken. Deswegen muss man sich das alles noch mühsam selbst irgendwie so zusammensuchen, was für einen da so wirkt. Also ich persönlich finde ja, dass halt alle möglichen, also somatische Ansätze unwahrscheinlich wichtig sind. Und mit somatischen Ansätzen meine ich halt jetzt, also es gibt halt somatische Psychologie. Habe ich jetzt mal ein paar Kurse gemacht, also nicht, weil ich selber irgendwie jemanden behandeln könnte, sondern einfach so aus Interesse und halt Trauma-Experten, die wirklich mit dem Körper arbeiten. Und das finde ich unwahrscheinlich wichtig, den mit einzubeziehen. Und jetzt nicht, also eine reine Gesprächstherapie wird dann wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen, sage ich mal. Und alles, was halt hilft, sich mit dem Körper zu verbinden und ins Hier und Jetzt zu kommen, ist unwahrscheinlich wichtig. Und also leider Gottes hat vieles noch so ein bisschen so den Ruf von Esoterik und so ein bisschen abgehoben zu sein. Aber eigentlich, wenn man sich mal anschaut, was halt so neuere Disziplinen wie zum Beispiel die Quantenmedizin halt so sagt, hat das alles Hand und Fuß am Ende. Also ich habe keine Ahnung von Quantenphysik, ja, aber ich habe schon verstanden, dass es da Erkenntnisse gibt, die so ein bisschen die Schulmedizin, wie sie halt lange bestand, so ein bisschen aufbrechen und dass das, was wir lange als Esoterik angesehen haben, am Ende dann doch, dass da Erklärungen vorliegen. Allein schon die Entdeckung des Vagusnervs. Also das finde ich ganz, ganz faszinierend, ja. Also dieser Hirnnerv, der wirklich vom Stammhirn geht und dann der ganze Körper ist ja im Grunde genommen damit verbunden, alle Organe. Und das, wo man halt vorher so, was weiß ich, in der indischen Gesundheitslehre sind das halt so die Chakren. Und dann, das war halt aus einer reinen Beobachtung heraus und da hat man noch nicht den wissenschaftlichen Background. Aber wenn man jetzt mal hinguckt, sind das genau diese Knotenpunkte, also da, wo der Vagusnerv in Organe irgendwo fließt, ja. Und da hat man halt auch bei Endometriose festgestellt, dass wenn man den Vagusnerv aktiviert, dass das halt die Schmerzen halt runterregulieren kann. Da gibt es halt Zusammenhänge, die werden jetzt halt langsam erst entdeckt und hat dieser Zusammenhang Nervensystem, Hormonsystem, Immunsystem ist so elementar wichtig. Und das habe ich auch gelernt, das Nervensystem führt. Und wenn das in Schieflage gerät, durch ein Trauma zum Beispiel, und halt erstmal auf Überleben ausgerichtet ist, dann ist unser Körper überhaupt nicht in der Lage zu gesunden, weil es erstmal mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und wenn das Nervensystem aus dem Ruder gerät, dann ist auch das Hormonsystem aus dem Ruder und dann ist auch das Immunsystem nicht aktiv. Und da alles zu tun, was das Nervensystem reguliert, ich finde, da anzusetzen, finde ich so, so wichtig. Und zu lernen, sich zu regulieren, das fängt durch Mindfulness an. Weil Mindfulness heißt jetzt nicht, ich entspanne jetzt mal, sondern ich lerne mich jetzt erstmal kennen. Ich gucke erstmal hin, wie reagiert mein Nervensystem denn in bestimmten Situationen? Und was kann ich in diesen Situationen da gerade tun? Und da hilft wieder somatische Psychologie, die sagt, okay, wenn du jetzt gerade in dieser Situation unter Stress gerätst und du merkst, dass dein Brustraum sich verengt und dass halt, dass du nach vorne zusammenfällst, dann macht mal das Gegenteil, atme mal tief rein, mal ne, hinten die Schultern zurück und aktiviere mal den Vagusnerv durch, was weiß ich, ne, so dieses leise Summen durch den Rachen, weil der hier am Hals entlang fließt oder das sind solche Dinge und dass man halt lernt, sich erstmal in bestimmten Dingen zu regulieren und so fängt es an, dass man langsam anfängt, sein Nervensystem auch wirklich umzuprogrammieren. Das dauert, das braucht jahrelange Wiederholung. Das kommt nicht von heute auf morgen. Es gibt für so eine schwerwiegende Erkrankung wie Endometriose gibt es kein einfaches Rezept. Und das ist das, was ich immer wieder feststelle. Die meisten wollen schnelle, einfache Rezepte. Ich will jetzt hier wissen, wie ich mich ernähren muss. Wie soll ich die Ernährung umstellen? Welchen Sport kann ich machen? Zack, da bin ich wieder funktionsfähig. Mhm. So wird das nicht funktionieren. Man muss wirklich tiefer graben. Wo sind meine Stressoren, meine persönlichen? Sich umzuprogrammieren, ja, mit zum Beispiel Somatic Movement und da unterstützt zu werden und das wirklich über Monate und Jahre zu machen. Also es sind auch ganz elementare Veränderungen. Also ne, wie du sagst, das Umfeld, es reicht halt jetzt nicht Yoga zu machen. Ne? Wenn mir eine Beziehung nicht gut tut, dann muss ich auch manchmal einen schweren Weg gehen und einen Schritt gehen. Und wenn ich es nicht schaffe, mich in der Beziehung zu regulieren, muss ich die Beziehung aufbrechen und so weiter und so fort. Also es sind ganz, ganz elementare, wirklich eingreifende Schritte und das ist nicht einfach. Ja.
Ja, ich habe heute erst den letzten Call mit einer 1:1-Coaching-Kundin gehabt, die auch nochmal gesagt hat, ja, ich habe gedacht, wir reden viel mehr über Hormone, aber wir haben viel mehr auch übers Nervensystem Glaubenssätze, diese Selbstregulation, ne, weil ihr einfach auch aufgefallen ist, ne, krass, ich bin mir viel bewusster, ich weiß, ich merke jetzt viel mehr, was eigentlich in meinem Kopf, im Verstand abgeht und eben wie das Nervensystem dann auch sowas von getriggert ist die ganze Zeit und richtig Alarm schlägt. Ne? Und dann auch nochmal den Bogen zu schaffen, ne, du, aber hat alles mit deinen Hormonen zu tun. Ne, Nervensystem, weil das so unglaublich wichtig ist, ne? Das wirklich mal zu durchbrechen und da zu lernen, Schritt für Schritt. Und ja, es ist ein Prozess, wie du sagst, ne? Nicht von heute auf morgen, jetzt alles super, jetzt ist das alles Geschichte, ich kann da jetzt alles selber halten. Ich weiß auch noch für mich, und es sind wirklich diese kleinen Dinge, also schon allein, ne, wenn man als kleines Kind mal irgendwie die Erfahrung gemacht hat, ich darf nicht wütend sein. Schon allein das kann ein traumatisches Erlebnis sein, wo man dann sein Leben lang eben diese eine Emotion nie auslebt und immer wieder Angst hat, wenn die hochkommen würde, ohne dass man jetzt drüber nachdenkt, dass man dann eben nicht geliebt, alleingelassen oder was auch immer, dann ist das eben das, was unser Verhalten antreibt.
Ja.
Und das wirklich mal zu durchbrechen, und ich weiß selbst aus persönlicher Erfahrung, dann ist man noch so sehr im Kopf und denkt sich so, boah, ich müsste jetzt eigentlich komplett anders handeln, aber Nervensystem geht es nicht. Weil das war immer, ne, das ist ja so, als Kind, man hat sich ja diese Schutzstrategien angeeignet. Sie waren ja irgendwie, also man hat das, sie waren ja hilfreich vielleicht als Kind. So, dass ich muss jetzt das machen, um das runter zu, also ne, das darf, kann nicht, wir können nicht die ganze Zeit auf 180 sein. Bloß ist es dann, wenn wir jetzt natürlich erwachsen sind, funktioniert es nicht mehr so gut. Ne? Und dann richtet sich dann auch irgendwann gegen uns selbst, weil das nicht rauskommen kann. Und da ist es auch, wie du sagst, finde ich auch, den Körper da mitzunehmen. Ich weiß, was ich auch manchmal mache, wenn ich spazieren gehe, wirklich bewusst in den Bauch zu atmen. Dann mittlerweile auch egal, ob da jetzt jemand noch in der Nähe ist, aber dann wirklich laufe ich 15 Minuten wirklich die ganze Zeit nur durch den Wald und mache halt meine Geräusche, weil auch das, ne, wann machen wir das mal, dass wir wirklich seufzen, weil ich habe auch vor ein paar Jahren noch, es war auch ein Auslandssemester, auch dieses Gefühl gehabt, als ich mit einer Mitbewohnerin zusammengewohnt habe, die halt auch im Stress war. Und das ist ein so natürliches
einfach, was der Körper natürlich macht, um sich runterzufahren, seufzen zum Beispiel. Und als wir so im gleichen Raum gearbeitet haben und sie halt an der Arbeit gesessen hat und sie hat geseufzt, habe ich automatisch auch gedacht, oh scheiße, sie ist bestimmt richtig genervt von mir. Und jetzt rückwirkend kann ich sagen, also wir denken wieso immer, es hat alles mit uns zu tun.
Ja, genau.
Ne, dass das einfach ein so natürlicher Mechanismus ist und wir das aber, also ich teilweise auch unterdrücke, ne? Ja. Wir unterdrücken das einfach, so bloß nicht zu laut sein.
Stimmt. Aber das ist wirklich ein Reset fürs Nervensystem, das Seufzen. Mhm. Ja, tatsächlich, ja. Ja. Wie du sagst, wir machen das viel zu selten, weil klar, das wird uns ja auch so beigebracht, das ist ja auch peinlich. Aber ich habe ganz viel von Peter Levin gelernt, der halt, ne, wie gesagt, Traumatherapeut ist und wie, dann haben wir auch so Übungen gemacht, das war auch so mal so, ja, wie knurren sollten, wie so ein Tier, was sich verteidigt und dann halt seine Grenzen abstecken, indem er auch wirklich so die Arme ausbreitet und sagt, bis hier nicht weiter und dabei halt so knurrt und das mal üben und es kommt ein, ja, wir lachen auch schon drüber, ne, so lächerlich vor, aber da passiert was wirklich im Nervensystem und es geht ums Thema Abgrenzen mit Endometriose, mit Brustkrebs, das sind alles so Erkrankungen, das sagt Gabor Maté, da geht es um das Thema Abgrenzen, da müssen wir das wirklich lernen, weil wir, wie du sagst, als Kind das nicht gelernt haben. Wir haben dann, wir waren brav, wir waren gut und haben gelernt, Wut wegzudrücken, weil das hat uns damals gedient, aber heute arbeitet es gegen uns. Mhm. Und Wut ist, glaube ich, ganz elementar wichtig, so wie ich Gabor Maté verstehe. Ne?
Ja.
Ja. Oh ja.
Vor allen Dingen.
Und
halt zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Auch und Wut Ärzten gegenüber jetzt zum Beispiel, ne? Wenn man da jetzt jemanden hat, das ist, das wäre eigentlich so ein angebrachtes Gefühl auch mal. Wenn wir das aber nicht zulassen können, dann sind wir halt so ein kleines Mädchen, nee, ich muss brav sein und muss zuhören, was er mir sagt. Und dabei kann gerade dieses Gefühl, dieses Sein so, nee, bis hierhin und nicht weiter, Grenze überschritten.
Ja. Und da finde ich gerade so dieses, dass man auf den Tisch hauen darf beim Thema Endometriose, um jetzt da nochmal den Bogen zu schlagen, weil, und das finde ich halt auch so wichtig, das ist für mich Endometriose-Aufklärung, zu sagen, es gibt da noch keine Wahrheit. Also das, das wird auf Theorien noch diskutiert, es wird aufgrund von Theorien behandelt und Professor Dr. Kate Sear sagt so schön, selbst die Experten, Expertinnen sind keine Experten und Expertinnen. Also, ich will jetzt niemanden hier, natürlich, also wissen die, wie man operiert und erkennen Endometriose und natürlich, also das ja, aber wie Endometriose entsteht, was eigentlich wirklich hilft als Heilmittel, das wissen wir alles noch nicht. Und dafür finde ich, sind manche doch etwas sehr selbstbewusst auf diesem Gebiet, sage ich jetzt mal. Und da finde ich, dürfen wir auch wütend sein. Also wenn man uns nur Halbwahrheiten erzählt. Und es passiert leider Gottes sehr oft, dass man nur diese Halbwahrheiten auf den Tisch bekommt und dass es da immer noch heißt, ja, dann wären sie doch schwanger, dann geht das schon weg. Ja. Und dann sitzt man da als 17-Jährige und denkt sich, was? Ja, das ist wirklich schon passiert. Ne? 17-Jährigen gesagt, dann wird so schnell wie möglich schwanger. Und dass es einem so vermittelt wird, du hast jetzt Endometriose, was weiß ich, wenn das dann auch erst Thema wird, wenn man dann schon im fortgeschrittenen Alter ist. Es kann ja in jedem Alter auftreten. Das dann heißt ja, weil du keine Kinder bekommen hast, hast du jetzt Endometriose, ja. Also das ist eine Katastrophe, dass einem die Lebensentscheidungen dann als Grund dann da vorgeworfen werden und schon wieder wird uns die Schuld gegeben. Alles Quatsch. Also es gibt Mütter mit Endometriose, also die nach den Schwangerschaften dann Endometriose dann entwickelt haben oder die Symptomatik und so weiter und so fort oder auch Teenager mit ganz extremen Befunden und so weiter und so fort. Also und das meine ich halt mit Halbwahrheiten und das wird da noch unter Druck gesetzt werden und das ist sowas, das geht nicht. Das geht nicht,
Das Schöne ist ja, dass wir auch in der heutigen Zeit, dadurch, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben, auch du, das in die Welt zu tragen, dass das natürlich auch von Frauen gehört wird. Und dass dann eben auch, finde ich, das unglaublich hilft für die einzelne Frau oder auch besser mal wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Ich weiß, dass es auch anders geht, weil es gibt zum Beispiel dich, es gibt andere Frauen, die einen Hoffnung geben, die auch wirklich, oder auch andere Ärzte, ne, wenn man eben weiß, es gibt die Ärzte, die auf Augenhöhe wirklich mit dir sprechen. Und ich finde, das ist immer auch so ein gutes, für mich ist es ein gutes Zeichen, wenn ich halt auch, ne, oder wie sagt man so, Weisheit bedeutet eigentlich, dass man weiß, dass man nichts weiß. Ne? Und wenn du dann eine Person vor dir hast, die denkt, sie wüsste alles, dann kann man sagen, okay, vielleicht nicht unbedingt mit dieser Person. Ne?
Genau.
Aber das ist ganz gefährlich.
Ja, der Zweifel ist wichtig. Der Zweifel ist wichtig, weil der Zweifel zeigt, dass die Ärztinnen noch auf der Suche sind. Und das sollen sie auch bitte schön sein bei Endometriose. Mhm. Wenn sie sich zu sicher sind, dann ist es für mich persönlich schon, frage ich mich auch, ne? Wo ist da die wissenschaftliche Neugierde? Aber gut. Mir geht es ja gar nicht darum, mich aufzuregen. Oder mir geht es auch nicht darum, ich will ja jetzt niemanden aufwiegeln oder sonst was. Mir geht es darum, dass wir als Patientin uns einfach informiert für die beste Lösung für uns persönlich entscheiden können. Ja. Und diese Möglichkeit, habe ich so das Gefühl, hat man mir halt nie gegeben. Weil mir, weil ich nicht alle Informationen hatte, weil man mir Dinge halt nicht erzählt hat, sondern wie gesagt nur diese Halbwahrheiten. Und so habe ich Entscheidungen getroffen aufgrund von halben Informationen. Und das waren andere Entscheidungen, als ich sie sonst getroffen hätte, wenn ich alle Informationen gehabt hätte. Und deswegen sorge ich ganz gerne dafür, andere Informationen, die ich halt dann in den USA halt mitbekomme, die ich halt aus Indien mitbekomme, auch mit in die so reinzuwerfen. Damit ich, ich will halt so einer einseitigen Information so vorbeugen, weil es geht, und das finde ich so schön formuliert von Dr. Jeff Arrington, einem auch US-amerikanischen Arzt, der sagt, es geht um informed consent. Also erstens, das informed ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen halt wissen, wo stehen wir denn mit dem Wissen um Endometriose? Oder was können bestimmte Therapien leisten? Wo sind aber auch die Grenzen dieser Therapien? Und dann Consent, da soll auch nicht nur jetzt die Erfahrung des Behandlers rein, sondern auch der Wunsch der Patientin. Und das alles zusammengenommen. Und meine Wünsche wurden immer, da wurde immer drüber hinweggegangen. Und das, deswegen versuche ich halt, ein bisschen weiter zu recherchieren, zu schauen, mich zu vernetzen, um halt weiterhin halt auch so ein bisschen mal andere Informationen in die ganzen Diskussionen reinzuwerfen, weil es wird kontrovers diskutiert, wie meint Kate Zier, es ist die Erkrankung oder es ist eine Erkrankung voller Unsicherheiten, Chaos und Anfechtungen. Und das kriegt man gar nicht am Anfang so mit. Also man sieht dann diesen einen Experten, Expertin, die sagt so, das ist Endometriose, du hast deine retrograde Menstruation und dann musst du jetzt deine Menstruation unterdrücken und dann kriegen wir das schon alles hin. Mhm. Und dann mit den Jahren kriegst du dann mit, so einfach ist es dann doch nicht. Und deswegen, ich finde es halt nur fair dann allen Betroffenen gegenüber halt, wenn man halt den Blick auf die Erkrankung ein bisschen erweitert und halt, wie gesagt, auch ein paar Informationen halt mit einfügt von anderen Quellen. Und nichts anderes tue ich. Ich behaupte ja nichts irgendwie aus einer Lust und aus einer Laune heraus, sondern ich informiere mich auch und ich zitiere unwahrscheinlich viel. Ich zitiere unwahrscheinlich viel andere Experten, Expertinnen, deren Ansätze ich halt auch wichtig finde. Und ich finde das durchaus legitim.
Ja, und vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Du bist dadurch, finde ich, oder sehe ich, weil ich habe dein Buch gelesen, ich kann es wirklich nur empfehlen, eine ganz, ganz große Stütze, weil du eben diese Informationen gibst und diese Aufklärungsarbeit, die empowert ja auch. Mhm. Es empowert ungemein, für sich eben bessere Entscheidungen treffen zu können, weil man eben diese Informationen hat. Mhm. Und deswegen danke dir wirklich von Herzen für dieses wundervolle Buch. Ich hätte am Ende noch drei kleine Fragen. Okay. Einfach intuitiv.
Ja,
bitte. raushauen darf, was da in den Kopf kommt.
Okay.
Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für ein gesünderes Leben tun können, welche eine Sache wäre das?
Vertrau auf dein Bauchgefühl. Das sage ich immer wieder. Vertrau auf dein Bauchgefühl und mach einfach.
Sehr gut. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
Für ein erfüllteres Leben, weniger ist mehr. Ganz, ganz klar. Ich lebe sowas von minimalistisch und bin dadurch so viel freier und gleichzeitig reicher.
Ja.
Also klammer dich nicht zu sehr an Dinge, das, sondern Erlebnisse, Erfahrungen, das macht reich.
Eine Sache für mehr Weiblichkeit in unserem Leben.
Für mehr Weiblichkeit? Schwierig. Sei die Frau, die du bist, egal wie weiblich oder männlich. Also wir haben alle einen weiblichen, männlichen Anteil und dein Mix ist genau der richtige. Und das, ja.
Sehr schön.
Würde ich sagen.
Danke dir, Martina. Gibt es noch etwas, das du gern noch zum Abschluss mitgeben möchtest, was du noch sagen möchtest?
Na, ich möchte eigentlich jetzt weniger mitgeben, als dass ich mich wirklich mal bedanken möchte bei allen, die meine Bücher lesen, die mir Rückmeldungen geben und die auch mich kontaktieren und das gibt mir auch so viel. Und das ist auch ein Teil meiner eigenen Heilung, dass ich sehe, dass wir da irgendwo doch gemeinsam am selben arbeiten und zusammen in der Situation sind, dass auch ich nicht alleine bin. Und das gibt mir ganz viel. Ja.
So schön. Gibt es da noch etwas, was ich oder die Zuhörerin für dich tun können?
Kämpft für euch, tretet für euch ein. Das ist das Schönste, was ihr für mich tun könnt. Ja, also seid inspiriert von meinem Buch und tretet für euch ein. Also das, weil das ist immer das, was mich am meisten das Bild, was mich am meisten antreibt. Ich sehe mich als 15-Jährige und ich sehe heute noch 15-Jährige da sitzen und ein Arzt dann zu denen sagen, ist doch alles ganz normal. Und dieses Bild hat sich so eingebrannt bei mir und für diese 15-Jährigen, die dann auch später die 25, 35, 45, 55-Jährigen sind, für die mache ich das.
Yes. Ja. Danke dir für deine Arbeit und wir packen alles in die Shownotes, die Links zu den Büchern, wo man dich auch findet, alles in den Shownotes und ich danke dir für deine Zeit.
Ach ja, also so ein unglaublich schönes Gespräch. Ich verlinke dir alles von Martina, vor allem ihre zwei Bücher über Endometriose. Einmal Nicht ohne meine Wärmflasche und dann das zweite Buch Endometriose und Psyche in den Shownotes, so dass du da auf jeden Fall nochmal nachlesen kannst. Es sind wirklich auch richtig gut geschriebene Bücher. Also Martina kann schreiben, sage ich euch. Kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Und ja, meine Bücher findest du auch in den Shownotes und ja, wirklich von ganzem Herzen, ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich hoffe, dass du wirklich ganz viel für dich rausnehmen konntest aus diesem Gespräch, dass du etwas für dich mitnehmen konntest, selbst wenn es nur Hoffnung ist, nur in Anführungsstrichen, aber selbst das, finde ich, kommt ja oft zu kurz in der heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft. Es ist doch sehr viel Panik und Angst, was uns tatsächlich beherrscht und womit wir oder aus welcher wir unsere Entscheidungen treffen. Und ich finde, wir sollten nicht aus Angst und Panik unsere Entscheidungen treffen, sondern wirklich bewusste Entscheidungen. Und so empfinde ich das auch bei Endometriose, auch wenn ich natürlich eine Frau bin, die nicht darunter leidet. Aber Optionen abwägen und auch Bauchgefühl, Intuition, ein wenig mehr Vertrauen. Und wenn da diese leise Stimme ist, es muss da noch einen anderen Weg geben, dann hast du vielleicht heute so einen Hauch, eine Idee davon bekommen, wo es für dich noch hingehen könnte, wo du mal nachschauen könntest, wo du mal einen kleinen Abzweig nehmen kannst, um da mal reinzuschnuppern, ob das vielleicht was für dich ist. Und ja, das wünsche ich dir einfach, dass du hier einfach ganz viele neue Ansätze für dich mitnehmen kannst und Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Spotify kann man das ja, glaube ich, mittlerweile auch machen. Also da freue ich mich natürlich auch, wenn ich mich hier über deine Bewertung und auch gerne deinen Kommentar erfreuen darf. Es ist immer sehr schön, das zu lesen und auch Erfolgsgeschichten zu lesen und dass, ja, selbst allein und diese Worte hier im Podcast euch einfach helfen. Das ist für mich, also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist wirklich ein schönes Gefühl, wenn ich weiß, dieser Podcast hat vielleicht nur eine Frau erreicht, aber für diese Frau hat sich so einiges geändert und dafür hat es sich einfach schon gelohnt. Und ja, ich freue mich einfach nur, wenn du vielleicht das auch teilen möchtest, vielleicht kennst du auch eine Freundin, eine Bekannte, die selbst an Endometriose leidet und du vielleicht denkst, okay, das muss die unbedingt hören, das wäre vielleicht ganz spannend für sie, dann teile die Podcast-Folge super, super gern. Und ja, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, dass du ja da bist, zugehört hast und einfach nur bist. Einfach soll man auch mal dafür Danke sagen. Danke, dass es dich gibt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Fühl dich umarmt, deine Julia. Bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, ja Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist 4 Haupthormondysbalancen gibt: PCOS, hypothalamische Amenorrhö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in dein E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance, das Ergebnis bekommst, was auf dich wahrscheinlich eher zutrifft, um dich eben in diese richtige Richtung zu stupsen. Denn es ist so wichtig, dass wir wissen, was liegt denn eigentlich hinter meinen Zyklus-Disbalancen? Warum bleibt mir eine Periode aus? Die Ursachen können so unterschiedlich sein, aber je nachdem, was wirklich die Ursache ist, dürfen wir auch immer ein bisschen anders daran gehen. Ja, das heißt, wenn ich PCOS habe, dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue. Ja? Oder wenn ich eine hypothalamische Amenorrhö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei PCOS immer lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung, ja, oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich drücken, ja, weil das einfach nicht die richtige Herangehensweise ist. Und deswegen habe ich diesen Zyklustest entwickelt, damit du für dich wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich nochmal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht es ja eigentlich bei mir? Ja, worum geht es ja eigentlich? Warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund? Und ja, das findest du auf meiner Website juliaschulz.net/zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website, da einfach auf den Hormontest klicken und wie gesagt, der kostet dich wirklich 0 Euro. Du kriegst das Ergebnis ganz easy peasy in deinem Mailpostfach und das ist einfach ein gratis Angebot von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und
man einfach nirgendwo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen schau da rein, juliaschulz.net/zyklus-test und ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test ja, einfach mal machst und für dich ein bisschen mehr in die richtige Richtung gestupst wirst.